Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Hi Judith.
Hi Jan. Schön dich zu sehen, schön dich zu hören.
Ebenso. Es sieht ja mittlerweile so aus, dass wir 63 Folgen haben, was wir zu Anfang nicht gedacht hätten. Das ist aber jetzt sind wir an diesem Punkt und wir finden, es wird Zeit, ein bisschen was zu verändern.
Das stimmt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass diese 63 Folgen so gut waren, dass wir dort ein Best-of rausmachen können. Wir werden euch in den nächsten Wochen unsere Lieblingsfolgen in knackiger Form präsentieren. Die wichtigsten Fragen haben wir nochmal rausgeschnitten. Und wir haben heftig gelacht und haben uns auch über das eine oder andere wirklich nochmal gewundert. Vielleicht geht es euch auch so.
Heute werden wir nochmal zu dem Thema Fleisch sprechen.
Und über goldene Wasserhähne.
Und über goldene Wasserhähne. Das haben wir zusammen mit unserem Kollegen René Heppe gemacht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Meine erste Frage wäre dann auch gleich, wie bist du als Metzger zum Bio gekommen?
Ja, ich habe ganz klassisch in jungen Jahren mich entschieden, eine Ausbildung zu machen für Handwerk. Und dann war die Frage, was mache ich? Und dann habe ich mich für die Fleischerei entschieden. Bin diesen Weg gegangen, habe dann aber relativ schnell in der Ausbildung schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Also die Wertschätzung des Tieres, der Umgang mit den Tieren bei der Schlachtung beispielsweise oder auch in der Verarbeitung. Angefangen darüber, dass bestimmte Zusatzstoffe verwendet wurden, die eigentlich deklarationspflichtig sind und nicht deklariert wurden. Und wie eben auch mit den Rohstoffen umgegangen wurde und was verarbeitet wurde. Und da war für mich eigentlich schon relativ schnell klar, dass das so nicht weitergehen kann und habe mir dann selber das Ziel gesetzt, dass nach der Ausbildung ich den Weg konventionell nicht weitergehe. Und ja, und dann mit bestandener Ausbildung bin ich dann tatsächlich eben auch in den Biobereich gegangen und habe dann etwa 10 Jahre später auch als an der Meisterausbildung teilgenommen in Hamburg und war der einzige Biometzger seinerzeit, der dort mit in der Ausbildung war. Und das war eine spannende Zeit. Die ganzen Innungsmeister, die haben natürlich dann schon, man wurde dann halt schon schräg beäugt für das, was man da tut und die Auffassung, die man vertritt. Aber wie sich das ja heute zeigt, gesellschaftlich wandelt sich das etwas. Und von daher, ich war immer von dem überzeugt, was ich tue und mache das jetzt schon fast 20 Jahre lang.
Vor 20 Jahren, seitdem bist du Metzgermeister geworden.
Metzgermeister bin ich jetzt seit knapp 10 Jahren, aber eben vor 20 Jahren sozusagen eben aus der Ausbildung und dann eben schon in den Biobereich gewechselt.
Das heißt, in der Ausbildung hat man grundsätzlich eigentlich die gleichen Ausbildungsziele und so weiter wie im konventionellen Bereich. Das ist eigentlich egal. Also der Standort ist eigentlich der Punkt, wo sich dann entscheidet, das eine ist Bio und das andere ist.
Genau, also es unterscheidet sich generell nicht. Die Ausbildung ist eigentlich immer konventionell. Es gibt keine Ausbildung im Bio, sondern das unterscheidet sich in dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb, in dem man dann ist. Wenn ich jetzt eben heute eine Biometzgerei habe oder eine Metzgerei mit Biozulassung, dann habe ich als Auszubildender eher Berührungspunkte mit der ganzen Thematik Bio, was das Ganze ausmacht, als eben im konventionellen. Aber ganz klassisch ist der Lehrplan sozusagen dann überbetrieblich immer der gleiche. So, und ich weiß noch, in meiner Ausbildung war die Kernaussage immer: Ein guter Fleischer kann sich seinen Wasserhahn vergolden lassen.
Okay, das ist...
Hast du goldene Wasserhähne?
Nein.
Was sagt das über dich aus?
Je nachdem, wen man fragt. Wenn die Frage an mich geht und ich es beantworten soll, sage ich, dass ich wahrscheinlich vernünftig arbeite. Wenn ich jemanden frage, der aus der konventionellen Schiene, der das damals so gesagt hat, würde er sagen, ich habe wahrscheinlich schlecht gewirtschaftet. Also je nachdem, einer der Punkte, die ja auch mich bewegt haben, den Wechsel zu vollziehen und diesen Weg nicht zu gehen, ist eben genau das, dass ein Metzger sich angeblich den Wasserhahn vergolden lassen können muss. Und das ging beispielsweise in einem Unternehmen auch darüber, dass eben dann Phosphate eingesetzt wurden, die ja damals auch schon deklarationspflichtig waren, aber einfach nicht deklariert wurden. Das heißt, ich konnte den Wasseranteil im Produkt einfach erhöhen, ohne das jetzt am Kunden kenntlich zu machen. Und ich fand, das ist einfach, war in meinen Augen als Auszubildender schon ein Betrug am Verbraucher. Und wo ich auch gesagt habe, ich kann das nicht tragen. Und das war einer der Beweggründe oder einer von vielen Gründen, warum ich gesagt habe, dass ich nach der Ausbildung eben einfach wechsle.
Das heißt, hier sieht man auch nochmal das Vertrauen, was dir ganz wichtig ist. Und das hatten wir ja auch schon in anderen Gesprächen, dass Vertrauen wirklich eines der Merkmale ist, die uns auszeichnen.
Mich würde jetzt mal eben ganz kurz interessieren, was das Phosphat für eine Funktion hat.
Phosphat hat letztendlich eine Wasserbindefunktion. Das heißt, ich erhöhe das Wasserbindevermögen des Fleisches und kann dadurch eben mehr Wasser zugeben. Ne? Also Wasser letztendlich, wenn ich eine Brühwurst herstelle, ist es ja schon wichtig. Einfach für die Konsistenz, um ein gutes, stabiles Produkt hinzubekommen. Also irgendwo, muss man auch mal sagen, ist da eine Grenze gesetzt. Ich kann heute über Emulgatoren, Bindemittel, einen Kochschinken beispielsweise herstellen, den ich über einen Pökelinjektor, das ist eine Maschine, die sehr viele Nadeln hat, der Ansaugstutzen ist in einem Gefäß mit einer Lake und dann wird eben über Zuckerstoffe, über Salz und über Emulgatoren das Ganze angesaugt und über die Nadeln in das Fleisch gepumpt. Das Stück Fleisch wird praktisch aufgepumpt sozusagen und dann nachher das Ganze dann Hitze behandelt und dann stabilisiert sich das Ganze und man hat schon geschafft, dass man einen Kochschinken beispielsweise hergestellt hat, der nur noch zu 50% aus Fleisch bestand und das andere waren dann eben Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe, Emulgatoren.
Um das günstiger zu machen.
Ja,
natürlich. Das ist das Ziel von Zusatz von Phosphat und Wasser natürlich, ne? Deswegen goldener Wasserhahn und so weiter.
Genau. Okay. Ja. Und das ist aber auch das, womit wir das jahrzehntelang zu kämpfen hatten, eben dann zu sagen, dass über die natürliche Inflation, die wir haben, die in Deutschland so ungefähr 1,5% pro Jahr beträgt, ja eigentlich über die letzten Jahrzehnte eigentlich alles teurer geworden ist, aber Fleisch und eigentlich ein Lebensmittel ist, was über die Jahre sogar günstiger geworden ist. Und wie kann ich das erreichen? Nur über massives Preisdumping, das heißt eben, ich drücke die Preise in der Erzeugung, das heißt eben bei der Erzeugung der Ferkel, ich drücke die Preise über die Haltung, das heißt bei den Bauern eben und dann nachher über die Massenabfertigung beim Schlachten, über die Prozessoptimierung in der Zerlegung. Das Ganze hatten wir jetzt ja unlängst, den Zerlegekolonnen mit den osteuropäischen Gastarbeitern beispielsweise, das spielt dann bei dem Preis auch eine Rolle und dann nachher natürlich über die Inhalts- und Zusatzstoffe, die ich verwende. Ne? Und Wasser ist im Preis natürlich sehr niedrig. Je mehr Wasser ich ins Produkt bekomme, kann ich hinterher einen günstigeren VK für den Endverbraucher darstellen und dann sagen die Unternehmen eben, um wettbewerbsfähig zu bleiben und unterbieten sich im Preis dann gegenseitig und das über solche Wege.
Da lieferst du ja eigentlich schon sehr viele Anhaltspunkte zu unserem eigentlichen Thema, denn es ist eine... Jetzt haben wir über Gänse gesprochen und wie ist das für andere Tiere? Hast du da nochmal ein Beispiel?
Das zweite Beispiel, die Eiermacher aus Österreich, mit denen wir jetzt auch seit mehreren Jahren erfolgreich und gut zusammenarbeiten, die auch eine tolle Qualität haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Unternehmen, die ausschließlich mit familiengeführten Höfen zusammenarbeiten. Das sind 12 Stück in Ober- und Niederösterreich. Die Tiere sind in überschaubaren Gruppengrößen, sie haben Zugang ins Freie, sie können ihr Gefieder waschen, sie können sich die Köpfe waschen, also sie haben Zugang zu fließend Wasser, so wie es auch sein soll. Ich selber hatte das Glück und die Möglichkeit, mir das mal näher anzuschauen, ein paar Familien zu besuchen, unangekündigt mir die Höfe anzugucken. Und das macht dann schon einen sehr schönen Eindruck. Und wenn man dann sonst mitbekommt, wie das im Konventionellen abläuft, und ich bin einfach jedes Mal froh, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich die Möglichkeit selbst habe, das halt live zu sehen, und das eben nach 20 Jahren halt immer noch.
Nicht im Konventionellen, du meinst jetzt, wie du das im Bio-Bereich, ne? Ja. Aber ja. René, es ist ja schon so, dass man auch manchmal, also es gibt ja auch Bios, die nicht so arbeiten, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ne? Wie wird das bei uns sichergestellt oder wie wird das kontrolliert?
Also das wird natürlich zum einen, wir haben ja ein eigenes Qualitätsmanagement, was eben das Ganze überprüft. Wir lassen externe Audits machen. Ich selber gucke mir eben auch Bauernhöfe an und gucke mir eben dann auch das an, was dahinter steht, gucke mir die Tiere an und da haben wir dann schon an der einen oder anderen Stelle eben eine Kontrolle, wie es halt wirklich läuft und wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn wir von Schweinen reden, wenn wir von den Puten reden, wenn wir von den Rindern reden, dann arbeiten wir hier regional relativ dicht mit Tönes, dem Naturverbund Niederrhein in Bachtendonk zusammen und das ist eben auch einmalig und wenn man sich dann mal vor Augen führt, wie die Unterschiede sind zwischen dem Konventionellen und dem Bio und wenn wir dann eben den größten konventionellen Schlachter in Deutschland nehmen, der gleichzeitig auch der größte Bio-Schlachter ist, dann ist das eben dort zu sehen, worin unterscheidet sich das eigentlich. Tatsächlich laufen auch über die konventionellen Schlachthöfe die Biotiere und das ist bei uns eben nicht so. Wir arbeiten da, wie gesagt, mit dem Naturverbund Niederrhein zusammen, die sich da sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Das heißt, die Tiere werden einen Tag vorher angeliefert, sie können sich in aller Ruhe ausruhen, sie kriegen noch was zu trinken vorher, sie werden von Personen gebracht, das heißt von den Bauern, die sie kennen, das heißt, sie haben vertraute Gesichter, die sie begleiten bis zum Schlachthof.
Ist das so, dass ein Tier sich so gut hier Gesichter merken kann, Geruch und so weiter?
Schweine sind, wenn ich es jetzt mal etwas flapsig sagen darf, wenn man von einer dummen Sau spricht, ist es eigentlich immer gemein. Schweine sind schon sehr intelligent. Schweine sind verspielt, Schweine sind neugierig und Schweine sind intelligent. Und Schweine können auch zahm werden. Und Schweine erkennen auch, ob ihnen jemand was Gutes getan hat. Ach, es gibt
so Hausschweine und solche Sachen.
Ja. So, genau. Okay. Also und von daher ist das schon wichtig. Und das ist für die Tiere einfach auch beruhigend. Und gerade Ruhe ist etwas, was für den Schlachtprozess und für die Fleischqualität das Wichtigste ist. Ne, und was auch nicht nur der Anspruch an die Qualität eines Produktes sein sollte, sondern auch einfach ein ethischer Anspruch.
Wenn du sagst, Ruhe ist für die Schlachtung wichtig, warum wirkt sich, und ach so, für die Schlachtung wichtig und wirkt sich dann auf das Fleisch aus, hast du jetzt gerade gesagt. Mhm. Kannst du das nochmal näher erläutern? Schmeckt das Fleisch dann nicht mehr säuerlich oder sonst irgendwas?
Also das Fleisch hat dann andere Eigenschaften. Ne? Also wenn ich stressfrei schlachte, Stress bedeutet immer, dass das Tier Adrenalin ausschüttet. Adrenalin setzt sich dann im Gehirn an, dockt an den Rezeptoren an sozusagen. Früher haben die konventionellen Halter oder beziehungsweise dagegen gearbeitet mit Beta-Blockern, das ist aber gänzlich verboten. Das heißt, dass das Adrenalin eben nicht an den Rezeptoren im Gehirn andocken kann und die Tiere keinen Stress empfinden. So, das dürfen die im konventionellen heute auch nicht mehr. Und trotzdem ist Stress eben der negative Faktor. Schwein ist beispielsweise halt ein Fluchttier. Und was bedeutet das? Das Schwein lagert im Muskel Glykogen ein. Glykogen ist ein Einfachzucker und ist ein Energiereservespeicher, ein Energiereservestoff. Und das Tier möchte beispielsweise dann in einer Stresssituation aus dieser Stresssituation flüchten. Das heißt, die Muskeln fangen an zu zucken und machen sich warm sozusagen für die Flucht bereit. Und in diesem Moment wird Glykogen abgebaut im Körper. Und dieses Glykogen ist aber später wichtig für die Fleischreifung. Wenn das im späteren Prozess nach dem Schlachten zur Reifung nicht mehr zur Verfügung steht, habe ich halt eine Fehlreifung oder kann eben eine Fehlreifung haben. Dann spricht man von beim Rind von PSE, beim Rind von DFD und beim Schwein von PSE-Fleisch. Ne? Also von blass, weich und wässrig beim Schwein und von dunkel, fest und trocken beim Rind. Es hat schlechte Eigenschaften, es hat kein gutes Wasserbindevermögen, es wird einfach nicht zart, es wird zäh. Das heißt, ich habe auch nicht den pH-Verlauf bei der Reifung, den ich brauche, um ein gutes, qualitatives, schönes Stück Fleisch zu bekommen.
Donnerwetter. Wollen wir mal auf die Schlachtereien zu sprechen kommen? Also, beziehungsweise waren wir ja eigentlich schon, die arbeiten also mit kleinen bäuerlichen Betrieben zusammen, kennen sich wahrscheinlich auch alle untereinander. Und mein Gut, das ist bei den großen konventionellen Schlachtereien und auch den kleinen vermutlich so, dass man da einfach Verträge hat und fertig. Das wird da auch so sein. Kannst du da was zu den Schlachtungsbedingungen, beziehungsweise vielleicht auch zu der Zusammenarbeit zwischen dem Schlachtbetrieb und den Bauern sagen?
Also, es sind natürlich langjährige Geschäftsbeziehungen, die so gewachsen sind. Also um das mal vielleicht im Unterschied darzustellen, wenn ich vom größten konventionellen Schlachter her ausgehe, sozusagen den es in Deutschland gibt, der ungefähr 30% Marktanteil im Schweinefleisch hat, dann laufen dort mehrere tausend Schweine die Stunde durch den Schlachtprozess. Und wie kann ich das gewährleisten? Das läuft zum Beispiel da. Das Töten des Tieres unterscheidet sich nicht zwischen konventionell und Bio. Das ist ein Prozess, der exakt gleich ist. Der Töten oder das Töten eines Tieres ist der Blutentzug mit vorausgegangener Betäubung. Der Blutentzug, den kann man nicht bio machen. Der ist gleich, ob ich jetzt konventionell schlachte oder bio. Aber der Weg bis dorthin kann sich deutlich unterscheiden und der Weg ab da kann sich deutlich unterscheiden. Das unterscheidet uns eben auch von anderen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme den Größten, der dann eben sagt, Betäubung, setzt der auf CO2. Das heißt, die Tiere werden in einer Gruppe, und das ist übrigens nochmal, um das aufzugreifen, die Tiere sind sich nicht alle bekannt, die sind sich zum Teil fremd und das alleine macht schon Stress. Wenn unser Bauer oder wenn unsere Bauern in Wachtendonk die Tiere anliefern, dann bleiben die in ihrer natürlichen Herde. Das heißt, die kennen sich untereinander. Das verursacht weniger Stress, weil wenn die Tiere sich nicht kennen, verwickeln sie sich in Rangkämpfe, um festzulegen,
wo wer... Das kennt man nur von Menschen, oder?
Genau, wo wer seinen Platz hat, und auch das verursacht Stress. Das ist bei uns dann schon mal anders. Und das andere ist dann eben mit der Betäubung. Das heißt, der Naturverbund Niederrhein setzt eben auf die Elektrobetäubung, während jetzt industrielle Großbetriebe auf CO2-Betäubung setzen. Und da ist es dann eben so, dass die Tiere für ca. 20 Sekunden dem Gas ausgesetzt werden, was schwerer als Luft ist. Sie fahren mit einem Fahrstuhl nach unten und sie haben dann für eine Zeit lang, leiden sie unter Erstickungsangst, ne? Weil sie eben dieses Gas einatmen, schlechte Luft bekommen, und das sorgt für Stress. Während jetzt eben zum Beispiel Naturverbund Niederrhein, die sich seit vielen, vielen Jahren Gedanken machen, wie sie das alles am besten gestalten können. Und da ist es dann eben so, dass die einzeln geführt werden zum Betäubungsprozess, dann mit der Elektrozange. Jedes Tier wird einzeln von einem sachkundigen Fleischer betäubt und anschließend dem Blutentzug zugeführt.
Wie viele Schweine werden, nehmen wir mal jetzt dieses Beispiel, nehmen wir mal einen großen konventionellen Betrieb und die Schlachtereien, von denen wir jetzt gesprochen haben, Chiemgauer Naturverbund, weißt du, wie viel die so pro Stunde oder pro Tag, ich weiß es nicht, was man da so ungefähr, wir müssen uns jetzt nicht auf 1000 Stück festlegen, aber ungefähr.
Also vergleichsweise einer der größten Betriebe in Deutschland schlachtet in der Stunde zwischen 1500 und 2000 Schweinen. Beispielsweise der Naturverbund Niederrhein, der schlachtet 500 bis 600 Schweine in der Woche.
Also aber wir reden von Stunden. Wenn du das alles so beschreibst von der Haltung, da kann man sicherlich nochmal an anderer Stelle genauer drauf eingehen. Hier ging es ja jetzt erstmal um die Schlachtung und dann bis zur Gabel. Das schlägt sich natürlich im Preis wieder. Ne? Wir können jetzt nicht ein Kilo Gans kaufen für 10 Euro, sondern die kostet eben entsprechend mehr. Also diese ganzen einzelnen Punkte, ob du jetzt gesagt hast, Familienbetriebe, viel Strohplatz, Bewegung, schonende Schlachtung, vor allen Dingen ja, die Menge der Schlachtung pro Woche und so weiter, das spiegelt sich am Ende des Tages natürlich dann dort wieder.
Ganz klar. Und da geht es ja auch darum, Klasse statt Masse. Und das ist natürlich eine Preiszusammensetzung. Wenn ich jetzt einen konventionellen Schweinemäster habe, ich meine, Gott sei Dank ist seit einigen Jahren zumindest Tageslicht vorgeschrieben. Das war bis vor einigen Jahren nicht mal. Ich konnte die Tiere einfach unter künstlichem Licht halten. Und dann halte ich eben diese riesigen Ställe und in Massen, sodass sich die Tiere kaum bewegen können, kann ich natürlich zu einem anderen Preis produzieren. Und trotzdem ist es so, dass die Bauern kaum davon leben können. Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich dann eben ein Biobetrieb habe und ich muss deutlich mehr Platz für das Tier haben. Die Tiere müssen Auslauf haben. Ich darf keine reinen Spaltenböden haben. Ich darf Teilspalten haben und der Rest des Stalls muss eingestreut sein mit Stroh. Das ist alles ein Kostenfaktor. Das ist ein Zeitfaktor für die Pflege. Ich brauche mehr Personal. Ich habe höhere Kosten. Der größte Teil der Kosten, das muss man sich klar machen, ist eben auch, dass sich Bio auch über das Futter erstreckt. Das heißt eben, ich habe hier keine gentechnisch veränderten Komponenten, die eingesetzt werden, wie beispielsweise Ölextraktionsschrote und Presslinge aus Soja, ne, was ja im konventionellen viel eingesetzt wird, um eine Turbomast zu haben, um die Tiere relativ schnell auf Gewicht zu bekommen, sondern ich habe hier eben, wie die Bio-Verbandsrichtlinien sagen, ich muss mindestens 50% des Futters vom eigenen Hof haben, 100% sind anzustreben, das Ganze ökologisch erzeugt. Das heißt, ich habe hier den größten Faktor, macht eben die Erzeugung des ökologischen Futters der Tiere aus.
Okay.
Was aber auch wichtig ist für die Tiergesundheit.
Und für den Geschmack.
Natürlich.
So,
René. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Oder wenn ihr Fragen an René habt. Und die werden wir dann in einer der nächsten Folgen nochmal aufnehmen und euch beantworten. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und wir hören uns wieder.
Danke, René.
Gerne.
Tschüss.
Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Bio-Großhandels Weiling, Bio-Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.